ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg mit allem, was dazugehört, also auch über politische Gespräche, Verhandlungen etc. Und wir reden auch über angrenzende Themen. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler, Tag nach Berlin.
Tag, Herr Deisinger. Tag nach Leipzig.
Das ist die erste Folge in dieser Woche, in der wir hauptsächlich aktuelle Entwicklungen thematisieren. Die zweite Folge, die wir dann morgen veröffentlichen, ist dann wieder eine Schwerpunktfolge. Der Schwerpunkt lautet in dieser Woche schlicht Fragen von Hörerinnen und Hörern. Kurz noch der Hinweis, dass wir am Mittwoch, 11. Februar 2026 aufzeichnen. Es ist jetzt, kurz vor 12, das Ganze zu hören, dann wie immer in der ARD-Audiothek. Herr Bühler, ich will aber ganz kurz mal mit einer Mail beginnen, die uns von Christian Löchteken erreicht hat, und zwar schon am 29. Januar. Ich habe ihm die Mail zugeschickt, Sie kennen die also, da ist ein Foto auch dabei gewesen und folgender kurzer Text. Hallo Herr Bühler, kann es sein, dass ich Sie gerade auf einem Foto zu Besuch bei der Panzerbrigade 45 gesehen habe? In Klammern siehe an bei Quelle, WhatsApp-Kanal vom deutschen Heer. Könnten Sie dazu was erzählen? Viele Grüße. Zitat Ende. Und auf diesem Foto, das muss ich noch sagen, ist zu sehen, wie Sie, Herr Bühler, gemeinsam mit, ich glaube, zwei Uniformierten und einem weiteren Zivilisten, oder waren es drei Uniformierte, egal, auf jeden Fall eine Einheit der Bundeswehr abschreiten. Der General vor Ihnen und der Offizier daneben, die haben die Hand zum Gruß am Barett, das nur zur Bildbeschreibung. Ja, könnten Sie was erzählen? Oder mir auch sagen, ob es Ihnen vielleicht auch nochmal ab und zu in der rechten Hand juckt und Sie müssen den Reflex unterdrücken, die Hand auch zum Gruß hochzunehmen?
Da passe ich schon auf, gerade bei so formellen Anlässen. Nein, das war nicht bei der Panzerbrigade 45, das ist ja die Litauen-Brigade. Es war nicht in Litauen, sondern es war in Veitshöchheim. Das ist im Unterfranken bei Würzburg, das ist der Sitz der 10. Panzerdivision. Und zu dieser 10. Panzerdivision gehört die Litauen-Brigade. Und der Anlass war tatsächlich ein Meilenstein jetzt im Aufwuchs der Panzerbrigade 45, der Litauen-Brigade. Sie hat zwei Bataillone unterstellt bekommen, eins aus dem Oberpfälzer Wald, aus Oberfichtach, das Panzergrenadierbataillon 122 und ein Panzerbataillon aus Norddeutschland, aus Augustdorf. Und damit wächst jetzt zum ersten Mal auch Kampftruppe in diese Brigade, die ja im Augenblick nur aus dem Stab und einigen Unterstützungstruppenteilen besteht. Etwa 500 Personen sind das, 500 Soldaten. Der nächste Schritt, der ist auch vollzogen worden, bereits in der letzten Woche, dass das multinationale Bataillon, das bereits vor Ort ist in Litauen, unterstellt wurde, sodass sie jetzt drei Kampfbataillone haben. Die beiden Deutschen, die ich genannt habe, die werden, sobald die Unterkünfte fertig sind, die Kasernenanlagen fertig sind, sind noch im Bau, dann tatsächlich mit Mann und Maus, wie man so schön sagt, mit allem Gerät, das sie haben, nach Litauen verlegen.
Und ist das normal, dass Sie als pensionierter Zivilist Dinge tun, die Sie als uniformierter General wahrscheinlich sehr oft getan haben früher, oder macht man da für Sie eine Ausnahme aus irgendwelchen Gründen?
Ja, ich weiß nicht, ob das normal ist. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut. Ich arbeite ja für die 10. Panzerdivision auch heute noch in ihrer Vorbereitung für einen möglichen Litauen-Einsatz, den sie ja führen soll. Sie soll ja auch die Litauen-Brigade dort vorne führen. Und so kam das zustande, auch zustande, weil ich auch mal die 10. Panzerdivision führen durfte. Von daher habe ich zu diesem Anlass viele bekannte Gesichter wiedergesehen. Und die beiden Herren im Vordergrund, das sind die beiden Divisionskommandeure der 10. und der Divisionskommandeur der 1. aus Oldenburg in Norddeutschland, der ein Bataillon abgeben musste, und sie hat im Grunde genommen die Veranstaltung geleitet, weil er eben auch für die gesamte Division im Einsatz dann auch zuständig ist.
Aber das Gefühl, wenn man da nochmal so solche Dinge tun darf, das ist ein sehr angenehmes für Sie?
Ja, sicher ist das angenehm. weil man eben den Kontakt hält oder halten kann zur aktiven Truppe, weiß, wie der Aufbau vonstatten geht, weiß, wie die Truppe heute ausgerüstet ist, wie sie ausgebildet ist. Und ich könnte nicht so sprechen im Podcast, wenn ich diese Kontakte nicht hätte und die nicht pflegen würde.
Ja, und dass Sie das tun, dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Und fangen einfach an mit dem eigentlichen Thema, die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Vielleicht können wir zunächst mal eine kleine Bilanz heute ziehen der Kämpfe am Boden. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal November, Dezember, Januar. Die Geländegewinne der Russen im November, die waren ja zunächst mal doch verhältnismäßig groß.
Ja, also wenn man das Gesamtjahr 25 ansieht, dann hatten die Russen mehr Geländegewinne als in den Jahren 23 und 24 zusammen. Das waren insgesamt 5600 Quadratkilometer, was im Grunde genommen übertragen auf die Gesamtfront von 1200 Kilometer auch nicht zu viel ist. Aber es war das erfolgreichste Jahr bis jetzt. Allerdings gab es im Dezember dann und im Januar einen regelrechten Einbruch. In beiden Monaten lag der Fortschritt nur noch bei 245 Kilometer. Ich habe das neulich mal verglichen mit einer mittleren Großstadt hier in Deutschland. Das ist etwa die Quadratmeterzahl, die dort von den Russen jetzt zusätzlich kontrolliert wird.
Und dieser Einbruch, woran liegt der? Also Vermutung liegt ja nahe, dass es also zumindest teilweise daran liegt, dass die Russen diese Starlink-Satelliten von Elon Musk nicht mehr nutzen können bzw. konnten, zumindest auch teilweise. Ist das an dem?
Ja, also der Dezember-Einbruch nicht, der Januar-Einbruch vielleicht noch in den letzten Tagen, denn diese Starlink-Geschichte ist ja erst vor wenigen Tagen, also es sind noch keine 2 Wochen aufgekommen und für die Russen seither nicht mehr nutzbar. Aber die Gründe liegen natürlich auf der Hand. Es ist zum Ersten der Widerstand der ukrainischen Armee. Wenn man sich ansieht, Sumy und Kharkiv, da lassen sie einen weiteren Fortschritt nicht zu. So kann man das ausdrücken. Wenn man Pokrowsk und Myrnograd anschaut, das geht jetzt nun schon seit über einem Jahr dort, die Belagerung dieser Doppelstadt. Wenn man sich das westliche Saporischschja ansieht, dann geht es da auch nicht vorwärts entlang des Dniepro nach Norden. So dass wir in vielen Teilen der Front sozusagen einen Patt haben. In anderen Teilen der Front hat die Ukraine die taktische Initiative zumindest. Das ist der Raum Kupjansk im Norden. Und gerade mal im östlichen Saporischschja, in der östlichen Saporischschja-Region, da kann man sagen, da hat es Fortschritte gegeben für die Russen. Der zweite Punkt liegt auch auf der Hand, das ist das Wetter, das für beide Seiten natürlich mehr als schwierig ist, der harte Winter zurzeit. Mehr vielleicht noch für den Angreifer, schwieriger noch für den Angreifer als für den Verteidiger. Drohnen stoßen da auch an ihre Grenzen bei diesen Temperaturen. Wenn man jetzt die Akkus anschaut, wenn man die Optiken anschaut, die einfrieren können und damit die Drohne nicht mehr nutzbar ist. Wenn es Stürme gibt, Schneefall gibt. Also all das schränkt auch den Drohnenkrieg ein. Und dann die dritte Möglichkeit ist, und die ist auch sehr wahrscheinlich und wird immer wahrscheinlicher, dass die Russen auch Truppenteile nicht verwendet haben, sondern in Reserve genommen haben, in Verfügungsräume genommen haben, wie man das nennt, also in Versammlungsräume, um sie bereit zu halten für eine Fortsetzung der Offensive nach dem Winter.
Vielleicht können wir kurz mal noch bei dieser Starlink-Geschichte bleiben, mal noch dazu 2 Sätze verlieren. Für wie bedeutend halten Sie die? Also manche Medien haben ja von riesigem Chaos bei den russischen Truppen geschrieben und gesprochen, nicht nur Medien hierzulande, sondern auch russische Militärblogger.
Also die Sache kam ja auf, als vor circa 2 Wochen bei Shahed-Drohnen oder russisch Geran-Drohnen Starlink-Modems, also Router, gefunden worden sind. Mit Hilfe dieser Router ist eine Verbindung zu den Drohnenpiloten in Russland aufgebaut worden oder konnte aufgebaut werden, sodass die Drohne über Video gesteuert werden konnte. Die zweite Sache ist erst später oder erst aufgrund dieser Tatsache so richtig öffentlich geworden, dass die Starlink-Satelliten auch von den Russen in der Ukraine genutzt wurden, um Datenübertragungen sicherzustellen. Also für die Kommunikation der Truppenteile untereinander, der Gefechtsstände, die Übertragung von Aufklärungsergebnissen und ihre Umsetzung in Feuerbefehle beispielsweise. Also im Prinzip hat man das Starlink-System, die vielen Satelliten, die dort über der Ukraine und anderswo in der Welt unterwegs sind, man hat sie verwendet, um sie einzubinden in ein Gefechtsführungssystem, um die Zusammenarbeit der einzelnen Truppenteile zu organisieren und zu führen.
Also schon eine wichtige Sache. Frag mich auch, warum das so spät entdeckt wurde, relativ spät. Und ich habe gelesen, dass man die Russen von Starlink abgeschnitten hat, oder besser vielleicht die russischen Drohnen, indem man da bei Bewegungen von über 90 km/h die Verbindung einfach kappt. Also ich meine, das kann ich als Laie erstmal nachvollziehen, was die Drohnen betrifft. Würde ja aber doch bedeuten, also dass ukrainische Drohnen über den Weg auch nicht gesteuert werden können. Und würde ja doch heißen, entweder machen die Ukrainer das gar nicht oder es gibt ja noch einen anderen Trick, den Musk angewendet hat. Wissen Sie da Näheres?
Also der erste Schritt war tatsächlich, dass man den Modems verboten hat, die Verbindung aufzunehmen, wenn sie schneller als 90 Kilometer sind. Und das betrifft nicht nur Modems in Drohnen, sondern auch Modems in Flugzeugen, Modems in schnell fahrenden Autos und dergleichen mehr. Das war der erste Punkt. Das ging innerhalb von 1-2 Tagen, wurde zentral ganz offensichtlich von SpaceX, also der Firma von Elon Musk, gesteuert. Und das hat die Ukraine schon auch getroffen, denn das machen die Ukrainer natürlich auch, dass sie ihre Drohnen, vor allen Dingen die in der Ukraine eingesetzt sind, auch über Starlink steuern. Und nicht nur die Drohnen in der Luft, sondern auch Landdrohnen, auch Seedrohnen, also alles, was unbemannt ist, konnte über Starlink Verbindung aufnehmen. Die Schiffe, die Seedrohnen sind normalerweise nicht so schnell, dass sie dort gestört werden können oder dass sie das stört. Die Landdrohnen auch nicht, aber die Drohnen, die in der Luft unterwegs sind, die natürlich schon. Und so musste eine langfristige Lösung her und die ist in Zusammenarbeit dann mit den ukrainischen Behörden getroffen worden. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen. Nach dieser Neuregelung dürfen nur in der Ukraine registrierte Modems in oder über der Ukraine Daten übertragen. Das heißt, all die Modems, die auf irgendwelchen Wegen nach Russland gekommen sind und dann in die russischen Drohnen, die konnten natürlich nicht mehr verwendet werden.
Okay. Herr Bühler, dann ist ja noch die Frage, wie die Russen eigentlich zu diesem Mehr an Geländegewinn gekommen waren. Also wenn wir jetzt mal November bzw. das gesamte Jahr 2025 sehen, also haben die einfach mehr Angriffe gefahren? Haben sie die vielleicht massiv erhöht oder sind die einfach nur effektiver geworden? Und dann wäre die Frage, wie machen sie das?
Also zunächst haben sie ja, das ist bekannt, eine quantitative Überlegenheit bei Personal, auch bei Material in einzelnen Sektoren. Und das bedeutet, dass sie Truppenteile in bestimmten Regionen konzentrieren können und dennoch die Front einigermaßen überwachen können auf der gesamten Länge von 1200 Kilometer. Das ist für die Ukrainer wesentlich schwieriger. Sie haben eben weniger Personal und weniger Material. Das heißt, sie müssen Lücken in Kauf nehmen Und die Russen sind auf taktischer Ebene ganz gut, diese Lücken zu erkennen und dann diese Lücken auszunutzen, um einen schnellen Einbruch zu erzielen, der nicht weit sein muss. Und wenn es ihnen dann noch gelänge, daraus auch operativ, also im größeren Maßstab, Profit zu schlagen, dann wäre es außerordentlich gefährlich für die Ukraine. Aber dies ist ihnen, soweit ich das erinnere, ein-, zwei-, dreimal gelungen in diesem Krieg, jedenfalls nach Herbst 2022. Und insofern ist die Auswirkung nicht so groß. Aber es führt eben zu einem immer langsamen Vorrücken, immer zu einer Reaktion der Ukraine nur. Und sie kommt nicht in die Vorhand, wie wir sagen, sondern sie kann also nicht die Initiative so häufig ergreifen, wie sie es jetzt in Kupjansk getan hat. Und im August bei nördlich von Bobrowsk getan hat. Also das dürfte die Begründung sein dafür, dass sie immer langsam, aber stetig in diesem Zermürbungskrieg nach vorne rücken, aber nie mal einen entscheidenden Durchbruch auf der operativen Ebene finden, der dann auch strategisch insgesamt zu einer anderen Entwicklung führen würde.
Sie haben ein paar Brennpunkte schon genannt. Ich will mal ganz kurz noch Richtung Süden gucken, also die südliche Front. Da sind die Russen auch vorangekommen, zumindest ein bisschen?
Ja, ich würde mal den Süden rausnehmen in dieser Woche. Ich würde ansprechen, das, was dem ukrainischen Generalstab sicher auch Kopfzerbrechen macht, das ist nach wie vor der Donbass. Und diesmal nicht aus Norden, aus Lyman oder aus Süden, aus Konstantinowka, sondern in der Mitte, praktisch ostwärts von Kramatorsk wird der Angriff geführt, Richtung Kramatorsk, ziemlich gerade von Ost nach West. Und da ist so ein kleinerer taktischer Einbruch gelungen, jetzt in den letzten Tagen, der dürfte 5, maximal 6 Kilometer sein. Wir wissen noch nicht, was daraus wird. Allerdings ist es auch ein bisschen besorgniserregend, weil dort die Storm-Z-Truppenteile, also dieser berüchtigte Verband von Elitesoldaten, gemischt mit Sträflingen eingesetzt wird, der auch an anderen Stellen der Front in den letzten Jahren immer wieder erfolgreich war.
Wie sieht es dann generell gefragt im Gegenzug bei den Ukrainern aus? Also die haben ja die teilweise Verwirrung wegen der Starlink-Probleme der Russen durchaus genutzt. Mit welchen Ergebnissen kann man das festhalten?
Ja, und da sind wir jetzt beim Süden. Da hat es ja in den vergangenen Wochen immer wieder Fortschritte gegeben, eigentlich die meisten Fortschritte in dem Ostbereich der Provinz Saporischschja bei Huliapole. Da war jetzt in den letzten Tagen immer wieder von einer Gegenoffensive die Rede. Das kam auch bei uns in den Medien, in verschiedenen Nachrichtensendungen insbesondere. Das Wort Gegenoffensive beschreibt einen großen, also für uns jedenfalls, einen größeren Angriff mit einem operativen Maßstab. Das war es nicht. Das war keine Gegenoffensive. Es waren lokale, kleinere Gegenstöße oder Gegenangriffe. Die ganze Geschichte scheint mir von russischen Militärblockern aufgeblasen worden zu sein. Zu einer Gegenoffensive sind regelrecht in Panik geraten. So habe ich das wahrgenommen auf den Telegram-Kanälen, als ob die ukrainische Armee jetzt dort richtig eine Großoffensive gestartet hätte. Das ist nicht der Fall.
Dann will ich mal ganz kurz noch den Raum Pokrovsk rausgreifen, also in Bezug auf Aktivitäten der Ukraine. Die halten ja dort nach wie vor einen Teil der Stadt und haben da wohl auch einen etwas größeren Angriff der Russen abgewehrt. Was meinen Sie, Herr Bühler, wie lang kann das dort noch gut gehen?
Also in der vergangenen Woche hat es kaum Fortschritte gegeben für die Russen, aber auch nicht für die Ukraine. In Bobrowsk und da insbesondere im Norden wird immer noch gekämpft, da am nördlichen Stadtrand. In Myrnograd, in der Stadt im Osten von Bobrowsk, insbesondere im Nordteil, Aber der Flaschenhals zwischen Mönchengrad und Pokrowsk, nordwestlich von Mönchengrad, wird immer enger und es ist nur eine Frage der Zeit. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, bis die Russen diesen Flaschenhals dann auch schließen werden dort oben und der Raum dann insgesamt Schritt für Schritt aufgegeben werden muss durch die Ukraine. Allerdings ist es so, dass in diesem Nordteil von Mönchengrad und auch im Norden von Pokrowsk die Russen die Lage eben nicht unter Kontrolle haben, sodass nach wie vor kleinere Bewegungen von ukrainischen Truppenteilen möglich sind. Also man könnte sie da auch rausziehen. Auf der anderen Seite Bewegungen von russischen Truppenteilen häufig auch unter Feuer geraten. Gerade auch in dieser Woche wieder auch mechanisierte Teile, die dort nördlich von Pokrowsk von den Ukrainern angegriffen worden sind. Wir haben schon im November, Dezember darüber gesprochen, Herr Deisinger, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Und jetzt sind mittlerweile 2 bis 3 Monate vergangen und wir haben immer noch die Situation so, wie sie mehr oder weniger auch im November und Dezember war. Und wir werden sehen, wie schnell sich das ändern kann. Also ich kann das nicht vorhersagen. Hm. Da müsste man schon vor Ort sein und müsste sich das ganz genau ansehen, dass man da irgendwie eine Prognose machen könnte. Aber von hier aus geht das nicht.
Okay. Sie hatten sich mit Christian Erl vergangene Woche auch über die ukrainischen und die russischen Verluste unterhalten, vor allem über die Schätzungen der US-Denkfabrik CSIS. Auch andere Organisationen zählen ja und die kommen auf deutlich höhere Werte, als sie nach Aufzeichnung des Podcasts zum Beispiel der ukrainische Präsident für die Ukraine benennt. Zelensky hat davon 55.000 Toten gesprochen. Nun, Herr Bühler, hatten Sie beim letzten Mal gesagt, dass ja die Einzigen, die es wirklich genau wissen, die Ukrainer selbst sind, also das Militär, die Regierung. Wenn ich Sie aber recht verstanden habe, halten Sie den Korridor, also die Werte von bis den Korridor, den CSIS angibt, für glaubwürdig. Und wie gesagt, der ist ja deutlich höher als das, was Zelensky sagt. Liegt die Vermutung nahe, dass Zelensky da bewusst nicht die Wahrheit sagt? Was könnte denn da die Motivation sein?
Also zunächst nochmal zu den Organisationen und zu der Analyse von CSIS. CSIS hat die Ergebnisse anderer Organisationen ausgewertet und in die eigene Untersuchung mit reingenommen. Also da gibt es durchaus keine Konkurrenz jetzt zwischen den Organisationen, was sie dann gemacht haben. CSIS, sie haben Korridore benannt, von bis, also den niedrigsten Wert, den eine Organisation bestimmt hat, beispielsweise der britische Geheimdienst gehört dazu, und den höchsten Wert, der genannt worden ist, da kann der ukrainische Generalstab den Wert gegeben haben, oder auch andere, die NATO, dann haben sie verschiedene Mitarbeiter von Regierungen der NATO und der Ukraine befragt. Also so kommt dieses Ergebnis zustande. Zelensky hat schon im Dezember 2024 gesagt, dass die Ukraine 44.000 Gefallene zu beklagen hat und 370.000 Verwundete und Vermisste. Jetzt hat er kurz nach unserem Podcast die Zahl noch mal genannt, also ein Jahr später, und spricht jetzt von 55.000 Gefallenen. Da sehe ich jetzt keinen Widerspruch zu meiner Aussage, dass ich diesen Korridor, den CSIS aufspannt, von 300.000 bis 600.000 Gefallenen, Verletzten, Verwundeten, Vermissten, da kann ich bei Zelensky da keinen Widerspruch drin sehen. Ich weiß, dass Zelensky die Wahrheit sagt. 55.000 Gefallene, das heißt ja auch, dass seine Behörden, seine Militärs, seine Verwaltung insbesondere ganz genau wissen, wie viele Gefallene sie haben. Denn es werden ja nur die genannt, die tatsächlich verifiziert gefallen sind. Die Vermissten gehören ja dann nicht mit rein. Die sind ja in dem anderen Paket, das er da genannt hat, von 370.000 mit drin. Also bei jede Abweichung von den Zahlen, die die richtigen Zahlen sind, würde es doch sofort Widerspruch geben, und zwar auch öffentlichen Widerspruch. Der würde sofort im Fadenkreuz der Medien stehen, die ja durchaus kritisch sind in der Ukraine, gerade in solchen Fragen. Und dann muss man natürlich auch sagen, Zelensky ist in einem demokratischen Staat Präsident. Das heißt, er hat eine funktionierende Opposition im Land, die ihm nicht nur Gutes will. Wir kennen ja einige davon. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, gehörte dazu. Und der ein oder andere Militär ist auch nicht unbedingt ein Freund von Zelensky. Also diese Blöße wird er sich sicher nicht geben. Und deshalb denke ich, dass diese Zahl dann schon eine harte Zahl ist. Allerdings, wie gesagt, die Vermissten, und die werden eben auch beträchtlich sein, noch nicht einschließt. Mhm. Auf keinen Fall kann ich mich einer Linie anschließen, die da sagt, naja, die Ukraine, die wollen nicht zu viele Gefallene haben, denn für jeden Gefallenen müssen sie 300.000 Euro, so war der Betrag, der da genannt worden ist, an die Familien auszahlen. Und das wäre eine Belastung, eine schwere Belastung für den Verteidigungshaushalt. Und deshalb würden diese Zahlen möglichst niedrig gehalten werden. Das sagt ein von mir hochgeschätzter Korrespondent eines Nachrichtensenders. Aber aus den Gründen, die ich gerade vorher genannt habe, halte ich das absolut nicht für plausibel.
Es gibt ja auch Hörer unseres Podcasts, die die Schätzungen des CSIS in Frage stellen, beziehungsweise einfach eine andere Einordnung erwarten. Uwe Schwarz hat uns aus München dazu geschrieben, ich muss das mal ein bisschen ausführlicher vorlesen, Zitat also. Die Verlustzahlen der CSIS-Analyse beziehen sich auf die gesamten 4 Jahre Kriegsgeschehen. Sie beinhalten also erstens den initialen Überfall, auf den die Ukraine nicht ausreichend vorbereitet war. Wir erinnern uns, dass nur wenige Experten den Einmarsch prognostiziert hatten. Wir wissen auch, in welchem Zustand das ukrainische Militär zu Beginn der Invasion war. Sie beinhalten zweitens die verkorkste Rückeroberungsoffensive, bei der der Westen die Ukraine in den Manöverkrieg getrieben hat, den sie mit ihrer damaligen Sowjetstruktur nicht umsetzen konnte und der ohne Luftüberlegenheit auch nicht funktioniert. Und sie beinhalten drittens die gesamte Zeit, in der die Ukraine zu wenig Waffen und Munition aus dem Westen, in Klammern EU, Biden und Trump-Administration, erhalten hat, in der Russland teilweise 10-1 mehr Feuerkraft an der Front hatte. Der kumulative Ansatz ist also wenig aussagekräftig für die aktuelle Situation und die Entwicklung in der Zukunft. Heute baut die Ukraine 7 Millionen Drohnen pro Jahr, produziert ihre eigenen Raketen, hat eine funktionierende Luftwaffe, ringt den Russen täglich überproportional hohe Verluste an der Front ab. Das könnte man, wenn man die Zahlen vorliegen hat, in der Dynamik über die Jahre und einzelne Monate darstellen. Dann entstünde hier eine ganz andere Schlussfolgerung als, wie lange kann die Ukraine das durchhalten. Unsere eigenen Versäumnisse der Vergangenheit in eine russische Stärke umzudeuten, das verkennt die Leistungen und die Innovationsfähigkeit der Ukraine leider komplett. Zitat Ende aus dieser Mail von Uwe Schwarz. Ich könnte mir vorstellen, Herr Bühler, dass Sie das eigentlich ganz ähnlich sehen.
Also ich sehe das nicht nur ähnlich, sondern ich stimme ihm da voll und ganz zu, vor allen Dingen die 3 Punkte, die in seiner Analyse da voransteht. Ich unterstreiche das auch, das ist alles richtig. Allerdings gibt es einen Punkt, den, glaube ich, kann man nicht wegdiskutieren, wenn man dieses Verhältnis anschaut, Ukraine zu Russland, Verluste 1-2, dann hat es eine ungleich höhere Wirkung mittelfristig und langfristig für die Ukraine als für Russland. Ja, Russland hat Probleme, eine Mobilisierung anzuordnen, aber sie haben mindestens die Manpower, das Personal in Russland. Das ist bei der Ukraine in dem Maßstab nicht gegeben, die ja durch die etwa 4 Millionen Flüchtlinge, die sich im Ausland befinden, ja ohnehin so Mitte der 30 Millionen Bevölkerungszahl haben und sich deshalb eben so hohe Verluste eigentlich gar nicht erlauben können.
Okay. Herr Bühler, wir müssen noch auf die gegenseitigen Luftangriffe schauen. Auch hier wieder vielleicht mal zunächst auf die russischen. Hier können wir jetzt öfter lesen, dass es derzeit die massivsten des ganzen Krieges seien. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen näher reingehen, denn so ganz stimmt das ja nicht.
Nein, das stimmt so nicht. Die weitaus größten Angriffe waren im Herbst 2025. Wenn Sie sich erinnern, gerade im September, da sprachen wir ja von 700, 800 Drohnen. Die sind in diesem Jahr überhaupt noch nicht erreicht worden. Allerdings massiv in dem Sinne, im Sinne der Wirkung, dem kann ich dann was abgewinnen bei solchen Aussagen. Denn es ist schon so, dass ganz offensichtlich Russland mit weniger Einsatz mehr Wirkung erzielt. Das ist auch nichts völlig Überraschendes, denn das ist das vierte Jahr in diesem Krieg. Sie wissen ganz genau, wie die ukrainische Stromversorgung, Energieversorgung insgesamt aufgestellt ist. Sie wissen ganz genau, wo welche Umspannstation ist, welche Fernleitung, welches Wärmekraftwerk. Und da muss man also nicht lange suchen nach Zielen, sondern man weiß ganz genau, wo die Ziele sind. Und dazu kommt, dass sich die Drohnen auch weiterentwickelt haben und auch besser zu steuern sind. Und es kommen dann eben die Raketen- und Marschflugkörper dazu, die diesen Drohnen immer mal beigemengt werden. Und das war auch in dieser Woche der Fall, dass es wieder einen Tag gab, wo mehr als 400 Drohnen eingesetzt worden sind. Das war vom 6. auf den 7. Das ist, glaube ich, Freitag auf Samstag gewesen. Und insgesamt waren 39 Raketen- und Marschflugkörper eingesetzt, sind viele abgeschossen worden. Erstaunlicherweise auch bei den Marschflugkörpern und bei den Kaliber-Marschflugkörpern, die von See eingesetzt werden können, von U-Booten beispielsweise oder von Patrouillenbooten. Aber ansonsten ist die gesamte Woche eigentlich so gewesen, dass man über 100 regelmäßig, manchmal einmal in einem Fall über 300 Drohnen eingesetzt hat, aber nicht mehr.
Aber diese größere Wirkung der russischen Luftangriffe könnte doch möglicherweise auch darin liegen, dass man ja deutlich mehr Raketen und Marschflugkörper einsetzt als früher. Denn die sind ja, klar, wenn die einschlagen, deren Wirkung ist deutlich größer, als wenn dann Drohnen ein paar Kilo Sprengstoff fallen lassen oder Drohnen, die mit Sprengstoff beladen sind, irgendwo reinfliegen und diese Raketen und Marschflugkörper ja möglicherweise auch schwerer abzuschießen sind als Drohnen. Also kann das an diesem größeren Anteil der Raketen und Marschflugkörper auch liegen?
Also ich glaube, dass man das schon sagen kann. In der Tendenz ist es so, der durchschnittliche Anteil von Marschflugkörpern und Raketen ist bei größeren Angriffen angestiegen. Das formuliere ich jetzt so vorsichtig. Es kann natürlich auch sein, dass sich der Anteil an Drohnen, weil sich der Anteil an Drohnen vermindert hat. Aber so oder so, wenn Sie die Wirkung betrachten, ist, dass man mit insgesamt etwas weniger Einsatz auch eine höhere Wirkung erzielt. Und das ist schon besorgniserregend.
Wenn wir uns dann im Gegenzug die ukrainischen Luftangriffe anschauen, inwieweit steigert man sich da auch?
Ja, das ist wieder eine lange Liste, nachdem während der Verhandlungen da in Abu Dhabi und dem vorherigen Teil Waffenstillstand, was die Energieversorgung angeht, es etwas ruhiger war, steigt es jetzt wieder an. Und wenn ich hier nur einen Schwerpunkt herausheben sollte, dann wären das Verfügungsräume, Versammlungsräume von Truppenteilen. Und das zielt auch wieder in die Mutmaßung von vorhin hinein, dass die Russen Truppenteile aus der Front zurückziehen in Verfügungsräume, um sie später als Reserven oder als Angriffskräfte einzusetzen, sobald sich das Wetter wieder bessert. Ganz fehlen in der Liste die Ölraffinerien. Da ist gerade mal ein Öldepot, das berühmte Öldepot bei Saratow, wieder betroffen worden. Ansonsten sind das ausnahmslos militärische Ziele. neben den Verfügungsräumen Munitionsdepots, logistische Einrichtungen, sehr viel Instandsetzungseinrichtungen jetzt auch mit dabei, Gefechtsstände, ein von einer Brigade bei Sucha in der Region in Kursk und einer weiteren Brigade im Raum Cherson, Materialdepots und dergleichen mehr. Zwei letzte Punkte hebe ich hervor. Erstens den Angriff auf Kapustin Jar. Das ist der große Raketenübungsplatz zwischen der Wolga etwa und der Grenze nach Kasachstan. Dort hat die Ukraine den Flugplatz auf diesem Übungsplatz wiederum bekämpft und einige Hangars zerstört, und zwar nicht mit Drohnen, sondern mit dem Flamingo-Marschflugkörper, der relativ neu ist und sporadisch bereits eingesetzt wird, ganz offenbar, um ihn weiter zu testen und weiter zu entwickeln. Und das letzte Ziel ist wieder mal das Wärmekraftwerk Belgorod und die Energieversorgung der Großstadt Belgorod im Norden der Ukraine, Aufmarschgebiet für russische Truppenteile. Dieses Wärmekraftwerk ist erneut zweimal getroffen worden in dieser Woche und ist schwer beschädigt, sodass sich der Gouverneur schon beklagt bei der Zentralregierung, dass keine Vorkehrungen getroffen werden für die Energieversorgung der Bevölkerung und dass der Wiederaufbau lange Zeit in Anspruch nehmen würde und dergleichen mehr.
Wissen Sie, ich habe mich immer mal gefragt, ob die Taktik der Ukrainer bei ihren Luftangriffen auch immer nachvollziehbar ist. Also Sie haben uns ja nicht nur einmal hier im Podcast das Prinzip der russischen Angriffe erklärt, nämlich die ukrainische Flugabwehr, die Luftverteidigung zu übersättigen. Das sollte ja aber auch umgedreht funktionieren. Also ich kann nur nicht erkennen, dass die Ukrainer es hier und da darauf anlegen, die russische Flugabwehr zu übersättigen. Ist das eine falsche Wahrnehmung meinerseits oder welche Gründe könnte es dafür geben?
Naja, also da muss man vorsichtig sein, weil die Russen nicht so detailliert berichten, mit was sie angegriffen worden sind, mit welchen Zahlen, aus welchen Richtungen sie kommen. Das bekommen sie in den sozialen Medien praktisch aufs Handy gespiegelt, wo die Drohnen gerade herkommen und wann sie eine bestimmte Region in der Ukraine bedrohen. Und von daher kann man sich auch hinsetzen und kann das mal analysieren, wo kommen sie her, wo gehen sie hin, wie viel sind das und solche Gedanken sich machen. Und das Militär vor Ort kann natürlich dann auch sehen, wo sind die eigenen Luftverteidigungsstellungen, kann das noch optimieren, die Zusammenarbeit noch optimieren, während die Dinger noch anfliegen, während die Marschflugkörper zum Teil, ich hatte es beim letzten Mal nochmal dargestellt, über mehrere Stunden hinweg unterwegs sind aus fernen Gegenden Russlands. Also all das fehlt uns, wenn man die Angriffe der Ukraine auf Russland ansieht. Aber es ist schon so, wenn man sich die Aussagen der Gouverneure und Bürgermeister anschaut, der Regionen und Städte, und das, was sie in den sozialen Medien schreiben, wenn man das alles zusammenfügt, dann bekommt man schon ein Bild, dass es regelmäßig sehr viele Drohnen sind, auch mal über 100 Drohnen, die in bestimmten Regionen eingesetzt werden, um diese Art von Übersättigung zu erzielen. Das dürfte der eine Unterschied sein. Und der andere Unterschied ist einfach, Russland ist so groß, dass Russland in vielen Bereichen schutzlos dasteht, was die Luftverteidigung angeht, denn so viel Luftverteidigung kann man gar nicht haben, dass man so ein Riesenland schützen kann, und zwar nicht nur gegen Raketen, sondern eben auch vor tiefliegenden Drohnen oder Marschflugkörpern.
Dann Punkt an dieser Stelle, am Schluss vielleicht, Herr Bühle, noch mal zwei Sätze zum Stand der politischen Gespräche und der Verhandlungen. Geht es da aus Ihrer Sicht vorwärts?
Ja, die Gespräche liefen ja während unseres Podcasts. Jedenfalls war das der erste Tag und es kam ein zweiter Tag dazu. Die Prognose war ja, dass nicht viel rauskommen wird aus einem Gefangenaustausch. Der hat dann tatsächlich auch in der letzten Woche stattgefunden. Mehr als 300 Gefangene wurden dort von beiden Seiten ausgetauscht. Ansonsten ist die Sprachregelung wieder wie üblich nach diesen Gesprächen. Sie waren konstruktiv und sie waren produktiv. Wenn man sich dann aber das anhört, was beispielsweise Lavrov zu mehreren Anlässen in der letzten Woche und auch Peskov gesagt hat, Lavrov hat zum Beispiel die USA schuldig gemacht, dass der Prozess nicht weitergeht. Er hat sich immer wieder auf Alaska berufen, also das Treffen von Trump und Putin in Alaska Mitte August letzten Jahres, in dem angeblich eine Einigung erzielt worden sei, die zu einem Frieden führen könnte. Und das wird von Trump nicht mehr weiterverfolgt. Er greift Schiffe an, der Schattenflotte, oder lässt sie durchsuchen, setzt sie fest. Und solche Vorwürfe sind an Trump gerichtet worden. Sie wurden dann von Peskov, auch also dem Sprecher von Putin, auch nochmal ausdrücklich bestätigt. Der zweite Punkt, den ich Lavrov immer zuschreiben muss, ist, und er hat es auch wieder nach Abu Dhabi geäußert, dass er wieder gesagt hat, ja, Territorium, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Root Causes, wie er es immer nennt, also die eigentlichen Wurzeln dieses angeblichen Konflikts und der dann zum Krieg führen musste, dass die beseitigt werden. Das heißt, die Demilitarisierung muss stattfinden. Die Entnazifizierung, also das Codewort für eine russlandfreundliche Regierung in der Ukraine. Und natürlich darf es keinen NATO-Beitritt geben und schon gar keine Schutztruppen von fremden Nationen in der Ukraine, auf keinen Fall von europäischen und amerikanischen. Also wenn man das sich ansieht, was ein Außenminister dann mit Bestätigung von Peskov sagt, dann sieht man daran, dass der Vorwurf, dass Russland immer mit Maximalforderungen arbeitet, und selbst wenn man Maximalforderungen, so wie in Alaska ganz offensichtlich geschehen, zunächst mal akzeptiert in nicht autorisierten Verhandlungen, die Ukraine war ja nicht dabei, dann wird immer noch was nachgelegt und was obendrauf gelegt. Auch das habe ich mit Herrn Erl mal besprochen. Vor zwei Wochen hat Lavrov, der zurzeit die Position ganz offensichtlich von Putin sehr offensiv vertreten muss, gesagt, ja, es geht nicht nur um Luhansk und Donetsk, sondern es geht um Gesamt-Neu-Russland. Also da gehören noch ein paar andere Regionen dazu. Das ist bemerkenswert an diesem Verhandlungsteil jetzt, dass es da doch Kritik jetzt auch gibt an Trump. Das habe ich bisher so noch nicht wahrgenommen. Zelensky auf der anderen Seite will gehorsam sein gegenüber der Linie des großen Meisters da über dem Atlantik. Also er hat jetzt angekündigt, gerade gestern oder heute Morgen, früher Morgen, dass er am 24.02., also in Kürze, einen Plan vorlegen will für Neuwahlen und auch für ein mögliches Referendum nach einem Waffenstillstand oder nach einer Friedenseinigung, wie auch immer sie aussieht. Also da sieht man schon, dass er proaktiv jetzt an den möglichen Konsequenzen arbeitet. Ob die dann kommen, das ist eine ganz andere Frage. Und ich fürchte, das wird so nicht kommen, weil Russland da immer wieder einen draufsetzen wird und immer wieder nachlegen wird.
Okay, dann würde ich sagen, damit war es das für heute. Wir sind durch mit Folge 310. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen, Anmerkungen einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, nächste Folge dann schon morgen. Wir hören uns und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis morgen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.